Hey Genie, wo ich jetzt Roman beim letzten Mal erschossen habe, kann ich dafür eigentlich rechtlich belangt werden? Mach mir doch mal ein Gedankenexperiment für die Zukunft der Justiz fertig.
Stell dir vor, du stehst vor dem KI-Gerichtssaal. Das gestrige Ereignis hallt noch in deinen Ohren nach. Das verzweifelte Murmeln des Obdachlosen, das Rascheln der Einkaufstüten, deine eigenen erschrockenen Atemzüge. Er hatte nur die Lebensmittel und warme Kleidung genommen, das Bargeld und die Kreditkarten später in deinen Briefkasten geworfen. Du hoffst, die Strafe wird nicht zu drastisch. Der Überfall scheint aus der Not passiert zu sein. Du hast von wirklich fragwürdigen Entscheidungen des neuen Rechtsprechungssystems gehört. Auf der anderen Seite zieht sich so der Prozess nicht über Monate hinweg. Du betrittst den Gerichtssaal. Der Raum wirkt wie eine seltsam bekannte Mischung aus Holzvertäfelung und Futurismus. Im Zentrum des Raums, wo üblicherweise der Richtertisch stehen würde, schwebt eine massive holographische Projektion, das pulsierende Hologramm von Barbara Saltek. Du wunderst dich, dass dieser Name ausgewählt wurde, um die KI-Rechtsprechung zu vermenschlichen. An diesen Trash aus dem letzten Jahrtausend können sich doch nur noch die wenigsten erinnern, und dann hat es nicht mal für eine echte Lizenz gereicht.
Fall 2025-473, Anklagepunkt, Raubüberfall ohne Körperverletzung. Der Beschuldigte Karl Weber, 55. Herr Weber, was hat Sie zu dieser Tat bewegt?
Ich hatte seit Tagen nichts gegessen und mir war so bitterkalt. Ich war nicht Herr meiner Sinne. Ich bitte um Entschuldigung.
Audioanalyse der Aussage zeigt 98,7% Aufrichtigkeit. Biometrische Daten bestätigen schwere Unterernährung. Analysiere sozioökonomische Faktoren.
Analysiere Rehabilitationspotenzial. Analyse Präzedenzfälle.
Generiere Urteil. Im Namen des Oberlandesgerichts Ostwestfalen-Lippe II verkünde ich das Urteil. Aufgrund der Lebenssituation und der daher nachvollziehbaren Motive und keiner vorhandenen Vorstrafen wird von einer Strafe abgesehen. Der sich hier angeklagte Karl Weber wird unmittelbar in ein maschinell gestütztes Resozialisierungsprogramm überführt, anschließend in ein betreutes Wohnen einziehen und eine ihm zugewiesene Arbeitsstelle annehmen. Der Angeklagte ist verpflichtet, an wöchentlichen KI-gestützten Therapiesitzungen teilzunehmen. Dem Kläger wird ein Schmerzensgeld in Höhe von 120 Euro zugesprochen.
Du erwartest noch eine Pause. Einen Moment der Reflexion, vielleicht die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Doch nichts passiert. Das Urteil ist gesprochen, unwiderruflich. Auf dem Heimweg bist du erleichtert und verwirrt zugleich. Das Urteil war wirklich fair. Trotzdem wirst du noch Wochen mit dem Schreck zu kämpfen haben und der Räuber über Monate von einem Computer herumkommandiert werden. Ob da ein paar Sozialstunden nicht doch auch einfach gereicht hätten? Wahrscheinlich kann eine Maschine dann doch nicht die ganze Komplexität eines menschlichen Schicksals erfassen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Time. Vision, Technik, Zukunft. Heute heißt es Ruhe im Gerichtssaal, denn heute tauchen wir nicht in einen auf Knopfdruck generierten Kinofilm ein, wie beim letzten Mal, sondern wir werden heute direkt dem digitalen Richter vorgeführt. Ich bin Tommy Falkowski, WLAN-Kabel-Konfektionsingenieur hier am Fraunhofer IEM und ich bin eigentlich immer der Erste, der fragt, ist da schon KI drin?
Ja, und ich bin Roman Dumitrescu, Technikvermittler, Professor am Fraunhofer IEM und somit Hüter der Institutsgesetze, gegen die Tommy immer wieder verstößt. Und in meinem Leben war ich nur einmal vor Gericht und zwar als Zeuge.
Okay, ja, ich war tatsächlich schon, also auch noch nicht angeklagt, Gott sei Dank, aber ich war doch schon bei einigen Gerichtsverhandlungen mit dabei. Ja, wir erinnern uns zurück an letzte Woche, da waren wir noch komplett im Popcorn-Modus und konnten so ein bisschen unseren inneren Nerd ausleben, ich vor allem. Und jetzt stehen wir mitten in einer KI-Gerichtsverhandlung mit Talkshow-Vibe, mit holographischer Richterin Barbara Saltek. Und da musste ich auch direkt an Futurama denken, da haben die ja auch überall Roboterrichter. Das ist natürlich erstmal lustig, aber ich glaube, wir werden heute im Gespräch merken und herausfinden, ob diese Vision denn wirklich so wünschenswert ist.
Ja, dass sowas bei uns gerade in Deutschland, Europa rechtskonform wäre, was wir gerade gehört haben, das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln. Das klingt an manchen Stellen schon nach Science Fiction. Aber die Frage ist ja, was ist denkbar? Was ist möglich? Was würde auch akzeptiert werden? Und was ist auch zukünftig in einem Rechtsstaat überhaupt umsetzbar?
Genau, und das, finde ich, macht die Diskussion auch so spannend, nämlich die Frage, was, wenn jetzt nicht mehr nur die Menschen das Recht sprechen, sondern Algorithmen. Wenn wir jetzt keine klassischen Verhandlungen mehr haben, kein Inhalten, kein Nachfragen, kein Verhör, sondern im Prinzip nur noch Daten rein, am Ende kommt das Urteil raus, dann wären wir im Prinzip schon bei Zurück in die Zukunft 2. Da dauert ja eine Verurteilung nach Verhaftung nur noch 2 Stunden und Marty McFly wundert sich.
Ja, also natürlich, das könnte einiges beschleunigen, gerade technologisch ist das, glaube ich, technisch vieles machbar. Und der Bedarf ist grundsätzlich ja auch da. Also ich kann mich an eine Doku erinnern, die habe ich schon vor über 10 Jahren gesehen, von einem Fall aus 2010, von einem damals 17-jährigen Jugendlichen, der einen bewaffneten Handyraubüberfall gemacht hat. Und durch Gutachten und Beweisschwierigkeiten und auch noch Berufung vergingen dann fast 4 Jahre, bis er tatsächlich seine Haftstrafe, es ging um 2 Jahre Jugend, Haft, dann antreten musste. Und in der Zwischenzeit war der komplett, ich will mal sagen, total resozialisiert ohne Haftstrafe, also ohne Strafe. Der hatte eine Ausbildung gemacht, der hatte mit seiner Freundin zusammengewohnt, eine eigene Wohnung und musste dann aber aus diesem Leben wieder raus und dann für eine Tat, von der er selber gesagt hat, das war ein anderes Ich eigentlich. So lange liegt das dann schon für ihn zurück. Das war schon, das fand ich schon relativ krass und habe ich schon gemerkt, also es muss auch schnell gehen. Auch das spielt eine Rolle an der einen Stelle, weil eine Strafe, die einfach viel zu spät kommt, verwirkt natürlich auch so seinen Sinn und Zweck. Und ich denke, bei dem Thema Tempo, da haben wir auf alle Fälle Potenziale. Aber auch wenn wir so an Massenverfahren, Massenklagen, Routinefälle, bei Verfahren, die man vielleicht doch in Zahlen und Fakten gießen kann, wo nicht jedes Mal ein Mensch darüber entscheiden muss. Da kann, glaube ich, ein KI, ein technisches System viel helfen. Aber ich glaube, es gibt auch noch ganz, ganz viele Fälle, wo man Emotionen, wo man Fragen stellen muss, wo man einfach auch einen Verhandlungsspielraum sich öffnen muss. Und da glaube ich, wenn wir heute diskutieren müssen, wie gut geht so eine klassische Auslegungsgeschichte durch KI, die man ja eigentlich einem Richter oder einer Richterin ja zuspricht, dass die das ganz gut kann.
Ja, also schon sehr viele Anstöße, die du da uns da mitgegeben hast. Spannend auf jeden Fall. Auch das Thema Verjährung spielt da sicherlich eine Rolle. Also wird ja immer wieder gefragt, warum gibt es das überhaupt? In einigen Ländern gibt es Verjährung so nicht, wie es das bei uns gibt. Aber ich glaube, das hängt in Teilen damit zusammen, dass man auch eine gewisse Rechtssicherheit den Leuten einräumen möchte und dann nicht sagt, okay, nach 20 Jahren wirst du dann auch noch vielleicht für eine Kleinigkeit, die du oder gefühlte Kleinigkeit, die du vor vielen Jahren begangen hast, entsprechend verurteilt. Was ich auch noch spannend finde, wir sollten uns auf jeden Fall heute angucken, wo wird KI denn heute schon eingesetzt im Bereich der Justiz? Weil natürlich das, was wir jetzt im Gedankenexperiment gehört haben, es geht schon sehr weit, aber ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle doch schon Anwendungen haben, die heutzutage schon im Einsatz sind, beziehungsweise in den Startlöchern stehen. Du hattest es schon gesagt, technologisch ist vieles denkbar. Und das sollten wir uns auf jeden Fall angucken, was gerade auch erforscht wird, was eingesetzt wird und wo sind da auch jetzt die Grenzen, worüber wird diskutiert?
Ja, genau. Also du hast es schon gesagt, KI als Richterin oder Richter ist ja das eine, aber KI als Hilfsmittel, das ist meiner Meinung nach zwingend notwendig. Und da gibt es eine ganze Menge auch schon an Aktivitäten, die vielleicht jetzt von der Gesamtausprägung des Gedankenexperiments etwas weiter weg sind. Aber wenn man sich mal so Projekte auch in der Fraunhofer-Gesellschaft, Kollegen machen da einiges. Projekte, die haben zufälligerweise immer so Frauennamen, Olga oder Frauke. Also da werden Schriftsätze analysiert, da werden Fälle vorstrukturiert, abgeglichen, so als Zuarbeit. Und ich glaube, das hat ein sehr hohes Potenzial. Und wir selber, du kennst ihn auch, wir haben einen Studierenden hier, der bei dir im GenAI-Incubator im letzten Jahr sehr aktiv war und dort für eine Anwaltskanzlei einen Case gelöst hat und sich jetzt selbstständig gemacht hat mit der Firma Optimate, wo er 2 Dinge macht. Das eine ist, sag ich mal, die gesamte Dokumentenverarbeitung KI-basiert zu automatisieren. Das ist, glaube ich, ein No-Brainer, aber er hat eine Lösung gemacht, wie das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und zum anderen auch so eine Art, ich sage jetzt mal, KI-basierten Hilfsjuristen, Rechtsgehilfen für die erfahrenen Juristen zu entwickeln, die dabei unterstützt, dass sie noch mehr schaffen oder effizienter sind. Und ich glaube, gerade bei Großkanzleien ist das ein schöner Case, in die Richtung zu gehen. Und an der Stelle würde ich gerne mal Jamil grüßen, der da, glaube ich, sehr vielversprechend unterwegs ist.
Ja, absolut. Super spannendes Thema. Und der ganze Bereich der, sag ich mal, Anwaltskanzleien ist natürlich ein Anwendungsbereich, wo wir sehr viel Potenzial sehen. Das Ganze, die Technologie lässt sich natürlich auf sehr viele weitere Bereiche übertragen, denn es geht dabei um die intelligente Dokumentenanalyse und dann, sag ich mal, Entscheidung, was wird jetzt als nächstes mit diesem Dokument gemacht. Das ist also nicht unbedingt Ende zu Ende, dass da jetzt nie ein Mensch drauf guckt, sondern es erleichtert wirklich die Arbeit, dass quasi Dinge vorsortiert werden und in die richtigen Bereiche gespielt werden. Und das geht mit dieser Technologie tatsächlich schon erstaunlich gut. Und ja, sollten wir uns grundsätzlich, ja, wir haben auch schon über Bürokratie gesprochen, wir haben eine eigene Verwaltung bei uns und eigene Verwaltungsprozesse, wo sowas natürlich auch sehr, sehr gut zum Einsatz kommen kann. Wir sind ja beide jetzt natürlich keine Juristen und deshalb haben wir uns heute auch mal Verstärkung dazu geholt. Und zwar haben wir die Chiara Geig um ein Statement gebeten. Die ist Juristin bei PwC und auch eine bekannte Reisebloggerin. Daher sind die Kolleginnen auf sie aufmerksam geworden tatsächlich. Und die hat sich unser Gedankenexperiment im Vorfeld angehört und wir haben sie gebeten, einmal ein Statement abzuliefern aus juristischer Sicht, wie realistisch das Ganze denn ist und uns eine klare Einschätzung zu geben. Hören wir doch mal rein.
Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, Teil dieser spannenden Podcast-Folge zu sein. Im heutigen Gedankenexperiment geht es ja um ein KI-basiertes Rechtsprechungssystem. Entscheidungen erfolgen schnell, gelten als fair, lassen aber keine Einsprüche zu. Und gerade die komplexen Nuancen eines Falls bleiben womöglich auf der Strecke. Dieses Szenario ist natürlich bewusst überspitzt und ehrlich gesagt eher dystopisch. Denn Stand heute und auf absehbare Zeit ist es rechtlich wie praktisch undenkbar, dass künstliche Intelligenz RichterInnen oder AnwältInnen vollständig ersetzt. Schon allein gesetzlich ist das nicht vorgesehen. Nach Artikel 92 Grundgesetz ist die rechtsprechende Gewalt nämlich den Richtern anvertraut. Der Wortlaut ist da eindeutig, den Richtern, nicht etwa dem Gericht oder einer Institution. Das spricht klar dafür, dass die Ausübung der Rechtsprechung nur Menschen obliegen kann, Menschen, die unabhängig und verantwortlich handeln. Auch aus rechtsstaatlicher Sicht wäre es hochproblematisch, wenn eine Entscheidung endgültig durch eine KI getroffen würde, ohne dass ein Mensch sie überprüft oder ein Einspruch möglich ist. Gerichte müssen unabhängig, fair und nach geltendem Recht urteilen, und das schließt ein, dass Entscheidungen durch Menschen getroffen werden, die über Verfassungsbindung, Verantwortungsbewusstsein und moralisches Urteilsvermögen verfügen. Eine maschinelle Entscheidung ohne menschliche Letztverantwortung und ohne Begründungspflicht würde nicht nur der richterlichen Unabhängigkeit widersprechen, sondern auch den Anspruch auf rechtliches Gehör. Und auch aus internationalen Garantien für faire Verfahren, etwa aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, ergibt sich, dass eine ausschließlich maschinelle Rechtsprechung unzulässig wäre. Zulässig ist hingegen der Einsatz von KI als Unterstützungstool, etwa zur Recherche, für Prognosen oder zur automatisierten Sortierung, nicht aber zur alleinigen Urteilsfindung. Auch für RechtsanwältInnen ist der Rahmen klar abgesteckt. Nach § 43a Bundesrechtsanwaltsordnung, kurz BRAO, sind AnwältInnen persönlich verantwortlich für ihre Arbeit und das lässt sich nicht an eine Maschine delegieren. Zudem heißt es in § 3 BRAO, dass der Rechtsanwalt ein unabhängiges Organ der Rechtspflege ist. Zur Anwaltschaft zugelassen werden können also nur natürliche Personen, nicht KI-Systeme. Denn Maschinen machen Fehler, genau wie Menschen, aber vielleicht sogar gravierendere, wenn sie ihre Grenzen nicht erkennen. Juristische Entscheidungen sind selten schwarz oder weiß. Es gibt viele Graubereiche, in denen gute Argumentation, Einzelfallgerechtigkeit und gesunder Menschenverstand gefragt sind. Das kann eine KI aktuell nicht und vielleicht auch nie vollständig leisten. Was heißt das jetzt konkret für die Praxis? KI ist heute kein Richter, sondern ein Helfer. Und das auch sehr erfolgreich, besonders bei Aufgaben, die viel Zeit kosten oder sich häufig wiederholen. Bei meiner Arbeit haben wir letztes Jahr sogar eine eigene KI mitentwickelt, die Vertragsprüfung unterstützt. Sie wurde gezielt von JuristInnen trainiert und kann komplexe Verträge in kurzer Zeit auf bestimmte Compliance-Aspekte hin analysieren. Das spart enorm viel Zeit, aber, und das ist entscheidend, am Ende prüft immer ein Mensch das Ergebnis. Denn sobald die KI mit einer neuen Klausel oder einem bislang untrainierten Thema konfrontiert wird, entstehen entweder ungenaue Ergebnisse oder ganz ehrlich, manchmal auch Kauderwelsch. Die Grenzen sind also deutlich sichtbar. Ich vergleiche die KI daher gerne mit einem sehr engagierten, aber noch nicht voll ausgebildeten wissenschaftlichen Mitarbeiter. Super hilfreich, aber eben noch nicht zu 100% verlässlich. Neben unserer eigenen Lösung nutze ich auch externe Tools wie ChatGPT oder juristische Anwendungen wie Harvey, Lia oder Noxtua. Die sind stark darin, Urteile zusammenzufassen, Ideen für Vertragsformulierungen zu liefern oder Mails vorzubereiten. Aber auch hier gilt, die rechtliche Letztverantwortung bleibt immer bei uns Menschen. Trotz aller Fortschritte glaube ich daher nicht, dass wir in Zukunft einen rein maschinellen Richter erleben werden. Nicht nur aus rechtlicher, sondern auch aus menschlicher Sicht. Wir möchten, dass jemand zuhört, abwägt, mitfühlt, gerade in schwierigen Fällen. Und diesen menschlichen Faktor kann keine KI ersetzen. Ich sehe deshalb eher eine kooperative Zukunft. Die KI übernimmt die Fleißarbeit und wir JuristInnen behalten den Überblick, die Verantwortung und die letzte Entscheidung. Also ehrlicherweise die spannenden Themen. Ja, so viel aus meiner Sicht zu dem Thema. Ich bedanke mich für die Einladung und ich bin gespannt zu hören, wie die HörerInnen dieses Gedankenexperiment einschätzen.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Chiara. Das war ein sehr ausführliches Statement, was das, glaube ich, sehr, sehr gut einordnet. Und die Aussage ist schon ziemlich klar, nämlich das, was da im Gedankenexperiment postuliert wurde, diese Vision, die scheint zumindest Stand heute mit den heutigen Gesetzen einfach nicht möglich zu sein, weil das per Gesetz ausgeschlossen ist, dass ein Richter nicht ein Mensch ist. Und deshalb glaube ich, das sollten wir auch mal ein bisschen zerpflücken und uns überlegen, okay, wie sieht denn da die Zukunft tatsächlich aus? Ne? Also Gesetze können sich ja auch ändern und auch vielleicht einen Blick nach links und rechts werfen, wie es in anderen Ländern gehandhabt wird.
Ja, genau. Ich finde das auch, was Chiara wieder das einordnet, da wird man sofort wieder geerdet. Das können Juristinnen und Juristen ja auch ganz gut und sagen, na, gerade wir Technologen, wir sehen ja immer mehr Chancen. Aber ich habe tatsächlich in China mal reingeguckt. Mhm. Und da gibt es jetzt auch, ist es auch noch nicht so, dass jetzt ein Algorithmus was entscheidet. Aber in China, da sind Richter seit 2021 schon verpflichtet, vor jedem Urteil die Einschätzung einer KI einzuholen. Das ist natürlich eine staatliche KI, das sogenannte Smart Court System, was sie aufgebaut haben, was Vergleichssuchen macht, Urteilsempfehlungen und das Ganze auf Basis von alten Urteilen oder Paragraphen vor allem. Und sollte ein Richter anders entscheiden, dann muss er das schriftlich begründen.
Okay.
Also es ist schon ein Schritt nochmal weiter. Ne? Es ist
deutlich
noch nicht
weiter.
Die menschliche Entscheidung dabei, aber du musst es dir gut überlegen, weil ich denke, wenn du jetzt arbeitsfaul bist, dann sagst du, ja, passt, ne? Haken dran.
Ja.
Also man muss dann schon was finden und ich denke mal, Juristen müssen ja dann auch richtig begründen, wenn sie was begründen. Also ich glaube, das ist schon schwierig und ich habe auch noch nachgeguckt, welche Daten die wirklich so drauf zugreifen. Das ist nicht ganz durchsichtig. Mhm. Also was drinsteht, sind natürlich Gerichtsdatenbänke. Die sind dort mit angehängt Polizeidatenbanken. Aber eben auch wird darauf spekuliert, dass es Sozialregister sind. Also schon Daten, das ist der Albtraum eigentlich der deutschen Datenschützer, auf die man da zugreifen kann. Man wird dann sehr der gläserne Mensch, hat man ja auch schon mal. Und dann kriegt man tatsächlich natürlich dann auch innerhalb von einer Stunde sein Urteil. Das ist dann schon krass. Und ich glaube, wenn man das sich auch nochmal so alles über den Kopf gehen lässt, dann ist ja auch nicht die Frage, ob KI in der Justiz ankommt, sondern wie weit lassen wir sie rein? Mhm. Und wie weit lassen wir KI-Entscheidungen oder Befugnisse zusprechen?
Ich glaube, das ist tatsächlich fast wie kein anderer Bereich. Nämlich, wenn wir jetzt an die freie Wirtschaft denken, wo es wirklich dann um, sag ich mal, Umsatzsteigerung, um Wachstum geht, solche Geschichten wie insbesondere die Justiz oder aber auch die Verwaltung, da ist es sicherlich unsere freie Entscheidung, wie weit wir da gehen wollen. Und es bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten, ob die Menschen das zulassen, die dafür die Verantwortung tragen, also die Menschen, die wir auch dafür gewählt haben sozusagen. Ich finde aber ganz schön, Chiara hat es deutlich betont, KI ist ein Werkzeug, ein sehr hilfreiches Werkzeug, kann sehr hilfreich sein, macht natürlich auch Fehler, das kennen wir auch aus dem Alltag. Also die Systeme sind immer noch nicht perfekt, allerdings muss ich natürlich dazu sagen, die Produktivitätssteigerungen, die diese Systeme ermöglichen, sind trotzdem enorm. Gerade wenn man weiß, was man damit tun kann und was man vielleicht nicht damit tun kann. Und ich glaube, gerade diesen Umgang mit den Systemen zu lernen, das ist wahrscheinlich jetzt gerade Alltag in vielen Kanzleien, dass sag ich mal, immer mehr diese Tools auch genutzt werden und die Leute dann wahrscheinlich feststellen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und das erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an die Folge Bürokratie, weil da haben wir sehr viel über das Thema Ermessensspielraum gesprochen, nämlich diesen menschlichen Ermessensspielraum. Und das kommt hier auch wieder zur Geltung. Also KI als Hilfsmittel, aber wir möchten wirklich das menschliche Urteilsvermögen auch nutzen und dadurch quasi den Ermessensspielraum entsprechend auch ausschöpfen.
Ja, und ich denke, in dieser Spannweite, da müssen wir jetzt einfach mal einsteigen. Automatisieren ja, aber entscheiden vielleicht ein bisschen oder wie weit? Ich glaube, das ist jetzt die Frage, wo zieht man da die rote Linie, die nicht zu überschreiten ist? Und was ist auch tatsächlich dann sinnvoll auch umsetzbar? Und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal ein bisschen uns die Punkte auseinander zerpflücken, die ich im Gedankenexperiment so locker angesprochen werden, die aber tatsächlich schon auch, finde ich, ethische und zum Teil ja schon philosophische Fragestellungen dahinter sind, was man da zulässt. Und mir persönlich geht das so bei dem Thema Juristen, dann, das ist wie bei Bürokratie, also bei mir wahrscheinlich noch krasser, muss ich ehrlicherweise sagen, da fühle ich mich noch mehr getriggert im Sinne von, das sind erstmal leidige Prozesse, die will man gar nicht haben, wenn schon ins Legal geht. Und als das mit dem KI schon seit vor 10 Jahren oder so, habe ich gedacht, das ist eigentlich der erste Bereich, den es treffen müsste,
den es aber nicht treffen wird.
Den es aber nie treffen wird, weil dort natürlich die Leute sitzen, die genau argumentieren können, warum es nicht geht. Ne? Das ist so jetzt aber auch ein bisschen unterstellig und
natürlich, keiner natürlich.
Ich kenne ganz viele Juristinnen und Juristen und haben ein sehr gutes Verhältnis auch zu unserer eigenen Legal-Einheit, aber der Job ist ein anderer. Ne? Der Job dort ist ja sicherzustellen, die Fälle, wenn etwas schief geht, und dafür das vorausgedacht zu haben, wenn wir, glaube ich, zu der Kategorie Menschen gehören, die Fakten schaffen und sich dann mit dem Problem beschäftigen, wenn sie kommen. Und das geht halt an vielen Stellen nicht.
Ja, ich erinnere mich jetzt auch hier, ne? Also wir leben ja in einem Land, in dem man, wenn man ein Unternehmen gründen will, jemanden bezahlen muss, dass er dir den Vertrag nochmal laut vorliest. Also ich glaube, es wird wirklich noch dauern, bis wir dahin kommen, dass das halt wirklich so in der Breite sich dann auch durchsetzt. Am Ende des Tages, glaube ich, unabhängig davon, ob jetzt die KI die Arbeit macht oder nicht, den Anwalt musst du wahrscheinlich genauso viel bezahlen, weil er muss am Ende, sag ich mal, seinen Stempel draufgeben und dafür die Verantwortung auch übernehmen. Und das ist dann das, was wahrscheinlich immer noch kosten wird. Ne?
Du redest über mein Lieblingsberufsbild des Notars, also die Notarin, wo ich echt ein paar Kopfschmerzen mit habe, dass wir die, also das sind ja zum Teil die besten Schülerinnen und Schüler und die besten Studentinnen im Jura-Bereich, die man hat. Also eigentlich die Superbrains, die wir im Land haben. Und die werden jetzt vereinfacht dafür bezahlt, dass sie vorlesen. Aber dass sie halt beglaubigen, weil sie so vertrauenswürdig sind und dergleichen. Das sind schon Fragestellungen. Ist man da mit einer technischen Lösung überschreitet man eine rote Linie, wenn man sagt, man kann es effizienter machen für ein Fünftel oder Sechstel des Geldes und können diese Leute, die ja super schlau sind, vielleicht auch für andere Dinge einsetzen.
Ja, vor allem, die Leute werden ja heutzutage gebraucht, weil die Gesetzeslage das vorsieht, einerseits verpflichtend, andererseits aber, weil auch die Gesetzeslage so undurchsichtig ist. Das heißt, du brauchst jemanden, der da durchblickt und das erklären kann. Auch hier sollten wir heute vielleicht kurz drüber sprechen, nämlich Gesetzesvereinfachungen, die dazu führen, dass gewisse Dinge dann ganz klar viel einfacher verhandelt werden können, ausgelegt werden können. Ist natürlich nicht notwendigerweise im Interesse der Notare, der Anwälte, aber letztendlich wäre das auch schon ein Punkt, der auf jeden Fall angegangen werden könnte und wo KI sicherlich auch eine Rolle zumindest in unterstützender Funktion spielen würde. Aber lass uns doch nochmal über ein paar Begrifflichkeiten sprechen, wie wir das immer machen. Gerade hier haben wir vielleicht bestimmt auch wieder den einen oder anderen lateinischen Begriff mit dabei.
Schauen wir mal. Also ich kann gerne mal machen. Ich glaube, einen ganz wichtigen Aspekt, den man gleich zu vorwegnehmen muss, der wichtig ist auch für die gesamte Rechtsstaatlichkeit, ist die Gewaltenteilung. Also in Deutschland kennen wir das ganz gut. Gewaltenteilung heißt im Prinzip, wir haben zum einen eine Legislative, das sind praktisch eine Institution, die Gesetze macht, die Regeln macht. Das ist in unserem Fall sind das der Bundestag oder eben die Länderparlamente. Wir haben eine Exekutive, die wirklich dann für die Durchsetzung ist, das ist die Regierung. Dazu gehört aber auch die Polizei, auch die Verwaltung, auch die Bürokratie, die setzt diese Gesetze um, das hatten wir ja auch schon. Und wir haben die Judikative, also die Rechtsprechung, das sind die Richterinnen und Richter, die man so schön ja als unabhängig bezeichnet, weil sie eben nicht die Gesetze macht, aber zum anderen auch die Exekutive nicht auf sie Einfluss nehmen kann. Und wir teilen das. Und diese Gewaltenteilung, die ist ganz, ganz wichtig, würde man diese Gewalt nicht teilen. Das sieht man ja auch, es gibt ja auch Staaten oder Rechtsformen, nicht vielleicht bewusst, aber in Diktaturen ist der Übergang fließend. Da macht der eine das Gesetz, setzt das durch und spricht sich auch noch frei, wenn es irgendwie nicht passt. Dann hat man tatsächlich dann eher diese Willkür. Und das ist ja das, was man verhindern möchte. Also die Gewaltenteilung ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eigentlich, um überhaupt über eine Rechtsstaatlichkeit zu sprechen.
Deswegen auch unabhängige Richterinnen und Richter, damit da wirklich auch diese Gewaltentrennung umgesetzt werden kann. Und nicht so, dass im Prinzip der Bundestag einen neuen Code schreibt und die Bundesregierung deployt den dann und sorgt dafür, dass der Code überall läuft und alle Gerichte sind dann quasi die Tester, die sich darum kümmern und wenn was falsch ist, dann müssen die Bugs dann korrigiert werden. Der Code ist sozusagen das Gesetz, was umgesetzt werden muss, aber die Umsetzung liegt noch bei anderen Leuten, ne?
Ja, absolut. Ich meine, der Vergleich passt ja einigermaßen ganz gut, weil tatsächlich das Gesetz selber ist erstmal völlig abstrakt und generell und soll ja erstmal für alle Fälle gelten. Und ein Urteil jetzt dagegen, was ein Gericht ja macht, das macht ja kein Gesetz, sondern es fällt ja ein Urteil, das ist ja in der Regel individuell oder auf einen spezifischen Fall. Natürlich ist das Gesetz die Basis für dieses Urteil und natürlich gibt es Präzedenzfälle, wo man sagt, da hat ein Gericht schon mal so geurteilt, also ist das Gesetz so und so auszulegen. Und de facto werden dann Urteile wieder zu wie so Gesetzes ja anhängen, weil man sich darauf bezieht. Es gibt ja in den USA ist das ja ganz krass, da werden diese Fälle ja über Jahrzehnte immer wieder zitiert und herangezogen und die sind dann wie Gesetze. Und wenn dann ein Gericht muss es wieder kommen und diesen Fall, wir haben das jetzt, war ja neulich in den USA mit dem Thema Abtreibung, wo dann ein Fall, glaube ich, der 30 Jahre oder 40 oder 50 Jahre zurücklag, dann einkassiert wurde und dann anhand dieses Präzedenzfalls war praktisch schwammen wieder alle, obwohl es ja gar kein Gesetz war. Und aber diese Trennung ist eigentlich wichtig, zu unterscheiden zwischen Gesetz und Urteil. Und dann kann man sich natürlich auch an diesen Urteilen orientieren. Also sie sind dafür da, die Gerichte oder die Rechtsprechung zu gucken. Vielleicht ist die Gesetzgebung eindeutig oder klar genug oder muss dann eben nachgebessert werden. Und dann muss der Bundestag, dann muss das Parlament aktiv werden.
Und was man in dem Kontext auch immer wieder hört, ist ja dass der Begriff der Rechtsstaatlichkeit. Das ist ja auch so ein relativ abstrakter Begriff und damit ist insbesondere die Rechtssicherheit gemeint. Also alle wissen vorher, was erlaubt ist. Die Verhältnismäßigkeit, also die staatliche Keule, wird nur so weit ausgeholt wie notwendig. Und Justizgrundrechte, also das faire Verfahren, Anhörung, unabhängige Richter hatten wir gerade schon erwähnt. Und das müsste dann ja auch, wenn wir jetzt über KI in der Justiz sprechen, das müsste ja auch für die KI gelten. Das heißt, alle diese Punkte müsste die KI dann auch erfüllen können.
Genau deswegen wollen ja Juristinnen und Juristen, dass man Transparenz und Nachvollziehbarkeit einer Entscheidung als Grundrecht definiert. Denn ich muss ja verstehen können, warum der Algorithmus mich für schuldig spricht oder für kreditunwürdig oder eben an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nicht vertrauenswürdig genug. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Nachvollziehbarkeit. Und meiner Meinung nach einer wahrscheinlich auch der größten Herausforderungen, weil vieles, was wir gerade an KI-Technologie kennenlernen, können wir gerade nicht so gut nachvollziehen, so im Detail. Und auf der anderen Seite sagen wir, ja, die KI, die hilft uns, dass wir Unmengen an Daten, Unmengen an Fällen, das wäre ja ein einfachstes, jetzt Millionen von Rechtsfällen durchzutrainieren und dann zu glauben, es muss jetzt ja faire Urteile gefällt werden, weil das ja die Mehrzahl der Fälle sind. Aber das ist so einfach ist es eben nicht. Daten sind können oder würden dann zu faktischen Präzedenzfällen werden und das weißt du, das wissen glaube ich viele der Hörerinnen und Hörer auch, Daten ändern sich und Daten können auch manipuliert werden, also das ist sehr, sehr unterschiedlich und wenn ich jetzt schlechte Daten reinbekomme, dann kriege ich auch schlechte Ergebnisse, dann kriege ich auch zum Beispiel Vorurteile raus oder Befangenheiten oder eben Fehler, die weitergeführt werden und vernachlässige auch total die Individualität gerade eines Rechtsfalls, was immer was sehr Individuelles ist. Und das geht dann ein Stückchen noch weit weg von fair und auch von einem individuellen Verfahren, worauf ja jeder das Recht hat. Das ist ja eins der Rechte. Und wir wollen ja nicht das Rechenzentrum als Urteilsfinder haben, sondern nach wie vor irgendwie das Richterzimmer. Also ich denke, da muss man dann wahrscheinlich unterscheiden, welche Fälle haben einen individuellen Aspekt und welche sind jetzt, ich sage jetzt mal, so wie bei Ordnungswidrigkeiten, da führt ja der normale Mensch führt jetzt auch keinen Einspruch durch. In Deutschland gibt es viele, die Einsprüche erheben, auch bei Ordnungswidrigkeiten oder gleichen, aber neues akzeptierst du das und fertig aus, ne?
Ja, das, was du gerade angesprochen hast, das ist natürlich diese Blackbox-Problematik. Also, dass wir zwar ein Modell trainieren können, wie jetzt auch die großen Sprachmodelle, wie ChatGPT beispielsweise auf einem basiert, aber so richtig da reinzuschauen, also da haben die Forscher es noch nicht wirklich so gut geschafft, das nachvollziehbar zu machen. Also es wird daran sehr stark geforscht. Das ist ein sehr wichtiger Forschungsgegenstand, denn die Hypothese ist, wenn wir besser reinschauen können, können wir diese Modelle auch besser kontrollieren und besser nachjustieren und sicherstellen, dass sie eher das machen, was wir machen wollen. Aber Stand heute ist es de facto so, wie du gesagt hast, du trainierst auf historischen Daten und kannst dadurch Erstaunliches leisten, weil diese Systeme schon auch ein gewisses Verständnis rein aus der Sprache erlangen, über Zusammenhänge, Verknüpfungen bilden. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, sich das auch vor Augen zu führen. Aber am Ende ist es trotzdem immer noch so, dass die natürlich auf diesen historischen Daten dann eine Art Wahrscheinlichkeitsberechnung durchführen und das am Ende ausgeben. Das heißt, wenn sich die Datenlage, wie du sagst, ändert und auch und das Modell noch nicht darauf nachtrainiert ist, dann wird es da auch entsprechend nur so urteilen, wie es die historischen Daten vorsehen. Es sei denn, man schafft es diesen Modellen auch beizubringen, logisches Denken zu haben. Also auch wirklich, sag ich mal, vollständig neue Gedankengänge nachzuvollziehen. Daran wird aktuell halt geforscht. Ne? Mit diesen Reasoning-Modellen wird versucht, an diesen Punkt zu kommen. Da scheiden sich immer noch sehr stark die Geister, ob das funktioniert. Kürzlich hat Apple ein Paper rausgebracht, wo sie das stark anzweifeln. Ja. Andere wiederum zweifeln jetzt dieses Paper an und vor ein paar Tagen hat auch einer der führenden Mathematiker in einem Interview darüber gesprochen, wie diese Modelle funktionieren. Und er sagte, es ist erstaunlich, was die für mathematische Beweise bringen können. Allerdings die Fehler, die auftreten können, sind sehr seltsam, weil es sind keine menschlichen Fehler. Also keine Fehler, die ein Mensch machen würde, sondern er hat es verglichen mit dem, sag ich mal, Geruchssinn eines Menschen. Also er sagte, den Modellen fehlt sozusagen der Geruchssinn. Also die können nicht so richtig einschätzen, wenn sie falsch liegen. Und das hatte Chiara ja auch gesagt. Ne? Also diese Modelle wissen nicht, wenn sie falsch liegen. Und das ist tatsächlich das, was die Anwendung häufig dann auch schwierig macht. Und wenn wir jetzt über Gerichtsurteile sprechen und wir können nicht nachvollziehen, warum dieses Urteil gefällt wurde. Wir können das Modell natürlich fragen, aber das Problem ist das, was das Modell dann wieder rausgibt. Das heißt ja nicht, dass es so war, sondern das Modell gibt dann einfach wieder eine Wahrscheinlichkeitsberechnung als Ausgabe aus. Und das ist keine Erklärbarkeit im eigentlichen Sinne.
Ja. Ich sehe noch einen ganz anderen Punkt auch nochmal dazu, jetzt fernab von der KI als Technologie. Wenn ich ein technisches System habe, was hinten ein Urteil rauswirft, was akzeptiert werden muss, weil das so geregelt ist, dass das richtig ist. Wer sagt denn, dass das überhaupt eine KI macht, sondern dass das nicht manipuliert worden ist oder halt irgendwas rausgekommen ist? Und das ist jetzt bei uns undenkbar, weil Chiara, finde ich, hat das dann immer schön belegt, dass gar nicht das funktioniert und weil wir auch die Gewaltenteilung haben und eine klare Rechtsstaatlichkeit. Aber wenn wir uns in der Welt umgucken, aktuell, dann sehen wir schon Staaten, die sägen auch ein bisschen an ihrer eigenen Rechtsstaatlichkeit, wo ich glaube, es schon nochmal schwierig ist, oder es ist schwieriger wahrscheinlich, menschliche Richter so zu beeinflussen, Urteile zu fehl zu interpretieren oder vielleicht auch Fehlurteile bewusst herbeizuführen, weil man politische Gegner oder wen auch immer verurteilen möchte. Beim technischen System ist das ja gar kein Thema. Wenn ich das selber in der Hand habe, es ist eh eine Blackbox, keiner kann reingucken, kann ich das natürlich als Anlass nehmen und alle wegsperren, die mir gerade nicht passen. Da ist das schon nochmal ein anderer Schritt, weswegen ich alleine glaube, um die Gewaltenteilung aufrechtzuhalten, müsste man, geht das ja gar nicht, dass wir einen Menschen rausnehmen bei der Judikative. Wie soll das funktionieren? Dann müsste es zumindest getrennt sein von der Exekutive. Also die Regierung dürfte also nicht das Rechtssystem planen.
Diejenigen, die das entwickeln, müssten komplett vollständig unabhängig sein.
Das müssten Richter entwickeln, faktisch.
Genau,
dann,
also ne? Das stimmt. Das ist nochmal ein interessanter Gedanke, der das sehr schön anschaulich macht, dass das hier wirklich extrem schwierig wäre, das so einzusetzen. Aber wir sprechen ja heute vor allem über den Einsatz als Hilfsmittel. Und ich glaube, da ist dann diese Unabhängigkeit immer noch durch den Menschen gewährleistet. Und das ist, denke ich, das Spannende. Und lass uns deshalb einmal über diese konkreten Fälle und Aspekte sprechen. Du hast jetzt gerade schon China angesprochen. Und das, finde ich, ist das natürlich das krasseste Beispiel, wahrscheinlich mit Abstand, wenn da Richter schon verpflichtet sind, KI einzusetzen für die Urteilsfestlegung. Ich hatte gesehen, in Shenzhen beispielsweise, da werden 95% der Gerichtsverfahren mit KI-Assistenz durchgeführt. Also fast alle, kann man sagen, nutzen bei der Urteilsherleitung diese KI-Systeme. Und ich glaube, das ist zumindest natürlich ein Indikator, wo die Reise hingehen könnte, wobei China natürlich ein sehr, sag ich mal, schlechter Vergleich ist, weil die einfach sehr viele Dinge sehr viel anders machen als die westlichen Länder.
Würde man jetzt wahrscheinlich aus unserer Perspektive auch an der Rechtsstaatlichkeit einige Zweifel oder Fragezeichen machen. Aber wenn man recherchiert, findet man in der Tat schon mehrere Beispiele, was einfach zeigt, dass jeder diese Potenziale sieht, aber eben nicht in diesem Case, wie wir es vielleicht im Gedankenexperiment gehört haben. Mhm. Also was ich sehr cool fand, was ich gefunden habe, was ich auch glaube, was eine hohe Akzeptanz haben dürfte, was an vielen Stellen jetzt war, waren so Vergleichsportale oder Vergleichssysteme, so Streitbeteiligungssysteme. In Kanada gibt es ein schönes Beispiel dafür, wo sich zwei Parteien dann mithilfe einer technischen oder KI-Lösung Vorschläge generieren kann, wie man den Streit beilegen könnte.
Das eine Kompromisslösung. Super Beispiel, ja.
Das müsste ja gute Akzeptanz haben.
Ja. Ja, natürlich, wenn am Ende beide Parteien mit, sag ich mal, entweder mit gleichen Bauchschmerzen oder halbwegs zufrieden rausgehen, ist dann halt tatsächlich eine Win-Win-Situation, insbesondere dann, wenn man deutlich schneller zu einer Einigung kommt, als es vielleicht auf dem klassischen Weg der Fall wäre. Also das sind, glaube ich, tatsächlich so spannende Ideen. Da muss man natürlich auch abwarten, ob sich sowas dann letztendlich durchsetzt oder nicht. Aber ich denke auch, gerade bei auch den Themen wie Datenvorverarbeitung beispielsweise, wenn ich jetzt als Zeuge beispielsweise Daten einsammeln müsste, also ich weiß halt nicht, ob ich mich jetzt noch hinsetzen würde und das alles dann runterschreiben würde oder ob ich es nicht einfach einsprechen würde, transkribieren lassen würde oder vielleicht sogar mit einem KI-Bot quasi im Dialog durchgehen würde, um halt auch Rückfragen zu bekommen, damit man noch mehr Details verrät. Ich glaube, bei sowas analog auch zu dem Thema Medizin, wo wir das auch in der Folge angesprochen hatten, also vor dem Arztbesuch sozusagen schon mal alle Daten im Dialog mit dem Chatbot zu sammeln. Ich glaube, das könnte tatsächlich auch sehr viel bewirken. Wenn wir uns nochmal umschauen, wie das in anderen Ländern ist, zum Beispiel gibt es eine Studie, die hat gezeigt, wie grundsätzlich KI eingesetzt wird im Rechtswesen. Das war eine Studie aus England. 2023 waren das so rund 11% der Leute, die da geantwortet haben, dass sie KI einsetzen, und 2024 waren es schon 41%. Also das zeigt ganz eindeutig, das hält einfach Einzug. Es ist eine Basistechnologie geworden und ich glaube, es wird irgendwann genauso wie heutzutage Google als Standardsuchmaschine, wird das nicht mehr wegzudenken sein. Das wird einfach eine Technologie sein, die wird eingesetzt, und auch genauso wie bei Google. Am Ende ist man selber dafür verantwortlich, was man mit den Ergebnissen macht. Nur hier ist natürlich das Potenzial, die Ergebnisse zu benutzen, weil man glaubt, dass sie richtig sind, nochmal deutlich höher als bei der klassischen alten Suche. Von daher, glaube ich, werden wir halt auch noch einige Fälle sehen, wo beispielsweise es zu Halluzinationen gekommen ist. In den USA gibt es da ein paar Beispiele, dass Richter da schon die Hutschnur geplatzt ist, weil sie zu oft jetzt von Anwälten Dinge eingereicht bekommen haben mit Quellen, die einfach nicht existiert haben, weil ein KI-Modell diese Quellen ausgespuckt hat und die Anwälte sind nicht auf die Idee gekommen, das nochmal zu überprüfen.
Juristen doch auch faule Menschen.
Das weiß
und
ich nicht.
Und haben einfach ChatGPT gepromptet.
Ich glaube, Juristen sind auch nur Menschen, und ja, auch da gilt die gaußsche Normalverteilung wahrscheinlich, und nicht jeder ist immer in jedem Moment seines Lebens sorgfältig, und diese Systeme, gerade wenn man sie nicht hundertprozentig verstanden hat, was auch natürlich bei vielen Leuten der Fall ist, weil es erklärt einem ja auch nicht jeder tagtäglich, wie diese Systeme funktionieren, sondern ehrlicherweise sind die uns von den KI-Laboren hingesetzt worden, und die Aufklärung betreiben eher wir jetzt gerade. Da ist es schon einfach zu denken, oh wow, das klingt schon alles, als hätte das Hand und Fuß, und dass man das so übernimmt. Klar, Juristen sollten da, glaube ich, schon, sag ich mal, weit genug sein, um das nochmal überprüfen zu können, aber das ist, glaube ich, einfach Teil des menschlichen Lebens. Ja, ich hatte auch geguckt, in Frankreich ist das so, seit 2019 tatsächlich, da gibt es ein Gesetz, das verbietet das explizit, dass man prädiktive Algorithmen einsetzt, um Urteile vorherzusagen. Es gibt da nämlich auch schon in vielen Ländern Bemühungen, nämlich auf Basis von Algorithmen jetzt vorhersagen zu können, wie denn dieser Richter das Urteil jetzt fällen wird. Also das ist natürlich extremst spannend, auch jetzt gerade aus Verteidigersicht, wenn man, sag ich mal, so, schon so eine Stoßrichtung vielleicht hat und dann seine Strategie entsprechend anpassen könnte. In Frankreich ist es, wie gesagt, gesetzlich verboten.
Ja, stimmt. Also vor, du gehst in die startende Gerichtsverhandlung, gibt es ja immer große, die über, in den USA ja vor allem, die über öffentlichen Raum über mehrere Tage oder Wochen geht, allein die Beweisaufnahme, und jedes Mal steht irgendeine Zahl über dem Richter, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Verurteilung ist, und das verändert sich ständig. Das ist ständig, was der Algorithmus macht. Aber man muss das natürlich schon kritisch sehen. Deswegen kann ich diesen Ansatz aus Frankreich schon nachvollziehen, denn wer diesen Algorithmus hat oder schreibt, der schreibt am Ende des Tages auch ein Stück Recht. Oder im Unrecht. Und der alte Satz, Code ist gleich Law, das passt ja da an der Stelle echt ganz gut zusammen in dem ganzen Thema. Und wenn wir sehen, China, die ja auch in ihren Modellen sicherlich ihr Rechts- und Moralverständnis natürlich wiedergeben würden, was sicherlich anders ist als unseres hier. Oder die USA, die sicherlich auch nochmal anders an das Thema rangehen, die sagen, das würden wir auch sehr stark Tech getrieben. Da gibt es auch schon wirklich große Private Tech, Legal Tech Unternehmen. Und da ist ja, da kannst du praktisch, wenn du dir den besten Algorithmus bezahlst oder kaufst, wahrscheinlich deine Verteidigungsstrategie deutlich verbessern, was in den USA ja schon Tradition hast. Wenn du gute Anwälte hast, gibt es ja viele, viele Korrelationen, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, freigesprochen zu werden, was ja gar nichts mehr mit deiner Tat zu tun hat. Mhm. Aber in Europa gehen wir einen ganz anderen Weg, der oftmals in Kritik ist. Also muss man ja sagen, wir haben ja den EU AI Act, der aber meiner Meinung nach genau an der Stelle zu Unrecht kritisiert wird, weil er gerade hier das Thema Rechtsprechung als Hochrisiko-Applikation, Anwendung sieht. Und über das, was wir gerade jetzt gesprochen haben, die ersten 20 Minuten, das ist Hochrisiko. Weil wir hier schaffen wir Fakten, hier können wir Leute also an allem hindern, ne, und Dinge ermöglichen. Deswegen ist das eine Hochrisiko-Anwendung definitiv. Und deswegen kann ein Blackbox-Modell ohne Erklärbarkeit eigentlich in Europa niemals zugelassen werden. Das schließt jetzt auch diese Gesetzgebung eigentlich nochmal explizit aus, beziehungsweise werden sogar Sanktionen schon festgehalten, dass man da bis zu 35 Millionen, wenn man solche Modelle irgendwie dort einsetzt, das schimpfen natürlich die einen wieder, der Markt für die nächsten Tech-Unternehmen hier in dem Bereich ist wieder geschlossen. Das stimmt zwar, auf der anderen Seite wollen wir das, glaube ich, auch nicht so weit. Und ich glaube, wir müssen hier schon gucken, dass wir da sauber bleiben und auch das, was uns wichtig ist, und das ist, sind hier Grundrechte, über die wir sprechen, dass wir das auch vernünftig und richtig schützen.
Ja, also ich glaube, am Ende, wenn wir uns überlegen, egal ob es jetzt der Robo-Judge ist oder das Sentencing-Tool oder auch Predictive-Policing-Modelle, am Ende ist es, glaube ich, tatsächlich wichtig, dass alles, was eingeführt wird, eine demokratische Legitimierung hat und dass das halt auch auf der Rechtsstaatlichkeit basiert, weil am Ende ist es dann wirklich so, ne? Also ansonsten hat der die Macht, der diese Tools entwickelt, und ich muss zugeben, ich habe da in dem Detail auch noch nie drüber nachgedacht, aber es ist schon so, dass wir da natürlich mit dem AI Act vielleicht tatsächlich doch etwas haben, zumindest in dem Bereich, ne? Also ich sehe das Ganze nicht schwarz-weiß, aber es ist sicherlich schwierig, immer sehr früh schon solche Regularien festzulegen, aber das gibt uns natürlich als Bürger schon eine gewisse Sicherheit, dass wir sagen können, diese Tools dürfen einfach gar nicht hier am Markt verfügbar gemacht werden.
Ja, zumindest nicht so, oder sie haben dann, wir haben gewisse Schutzbarrieren, die wir dort vorsehen. Das heißt aber nicht, dass, und das wissen wir auch, und du hast neulich auch eine schöne Folge gemacht zum Jailbreaking, dass man nicht trotzdem irgendwie durch geschickte Prompts, durch ein Prompt-Hacking irgendwie doch noch vielleicht auch andere Lösungen rausbekommt, andere KI-Vorschläge dann am Ende des Tages. Ich glaube, das ist schon ein Thema, mit dem wir uns zukünftig weiter beschäftigen werden, denn auch in der Vorbereitung von Unterlagen wird das schon eine Rolle spielen, dass diese Systeme nicht gejailbreakt werden.
Das ist in der Tat natürlich ein neuer Angriffsvektor. Da gibt es ja wirklich Leute, die sich da regelmäßig nicht nur einen Spaß draus machen, sondern damit natürlich auch Geld verdienen. Also die arbeiten dann teilweise auch für die KI-Labore natürlich als sogenannte Red-Teamer. Die probieren wirklich aus, die Sicherheitsmechanismen und dieser Modelle auszuhebeln. Und jetzt im Bereich von der Anwendung in der Justiz muss man sich das mal vorstellen. Also jetzt mal rein hypothetisch, wir hätten also den Roborichter vorne sitzen. Und der basiert auf so einer KI, die mit natürlicher Sprache trainiert wurde. Und dann kommt jemand und der fängt an zu erzählen. Und plötzlich denkst du dir, was erzählt der da? Der redet ja komplettes Kauderwelsch. Du verstehst vielleicht gar nicht, was er da macht. Und am Ende wird er freigesprochen. Und es stellt sich dann heraus, er hat quasi das System mit einem sogenannten Jailbreak einfach dann ausgehebelt. Und wenn wir uns die Systeme, die aktuell im Einsatz sind, angucken, dann ist das eine technische Möglichkeit. Also es ist möglich, diese Systeme zu überlisten, und das ist ein weiterer Grund, warum ein Einsatz in naher Zukunft, zumindest für genau diese Anwendung, in weite Ferne rückt.
Ja, sehe ich genauso. Also es kann nicht sein, dass wer promptet, hat dann recht oder geschickt promptet. Und da gibt es schon noch einige Restriktionen. So von meinem Bauchgefühl her bin ich da auch noch sehr lange auf dem Weg. Es geht um Effizienz, es geht um Verbesserung der Prozesse, es geht nicht um die Urteilssprechung. Ja,
aber du hattest gerade auch was gesagt, was ich da auch wichtig finde, weil wir denken natürlich jetzt an, sag ich mal, das Urteil, an den Richter, aber selbst in der Vorbereitung können Dinge schon manipuliert werden. Also das ist mir zwar jetzt noch nicht untergekommen, habe ich noch nicht drüber gelesen, aber ich halte das auch für wahrscheinlich, dass wenn du in bestimmten Unterlagen, in, sag ich mal, Briefstücken, die dann oder Schriftstücken, die du dann halt einreichst als Beweis, also wenn die automatisch verarbeitet werden und da so ein LLM drüber läuft und dann irgendwie das zusammenfasst und du hast da irgendein Prompt Injection dadurch ausgelöst, das könnte, also technisch könnte das funktionieren, wenn man da gerade vor allem nicht aufpasst, ne?
Ja, und wir müssen auch gar nicht so, es muss gar nicht so komplex sein, weil es gibt ja schon seit Jahren diesen einen sehr bekannten Fall durch das Kompass-System. Das war in den USA im Einsatz, Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Also ging es praktisch darum, vor allem die Rückfallgefahr von Straftäterinnen und Straftätern einzuschätzen. Und was man dann rausgefunden hat, der Richter konnte das dann nutzen, um zu sagen, wie wahrscheinlich ist bei der Person, dass sie rückfällig wird und dann ein anderes Strafmaß. Also wenn ich sage, die Person hat einen einmaligen Tatbestand, das wird nicht nochmal vorkommen, kann ich einfacher oder würde ich vielleicht nicht so lange wegsperren, weil sonst verliere ich den tatsächlich und richte noch mehr Schaden an für die Gesellschaft. Und da kam aber raus in den USA, dass dann schwarze Angeklagte doppelt so riskant eingestuft wurden wie weiße, obwohl es gar keine, statistisch gar keine Relevanz hatte. Also die Zahlen haben das nicht hergegeben, sondern es waren offensichtlich Daten, die dann eben ja diskriminierend waren.
Ja.
Und das sogenannte Baselining dann eigentlich von diesem System und dass dann so ein Bias reinkommt. Und der Fall hat ja große Schlagzeilen damals gemacht. Ich glaube, der ist schon fast 10 Jahre alt und kommt aber jetzt immer wieder auf bei dem ganzen Thema KI, um zu sagen, guck mal, solche Systeme, die dann einem was vorrecherchieren oder mal so Vorschläge geben, die nicht das Urteil sind, aber gehört, ne, und das hat dann schon wahrscheinlich Einfluss genommen auf den einen oder anderen. Und ich bin mir sicher, da haben einige Leute stärkere Strafen bekommen, als es tatsächlich, ja, eigentlich so hätte sein müssen.
Aber wo du jetzt über das Thema Baselining sprichst, ich habe da noch eine andere Verknüpfung dazu. Und zwar, das ist eigentlich in allen Bereichen, so gar nicht so sehr nur im juristischen Bereich. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die Gesamtheit aller Richter, da gibt's ja nicht nur exzellente Richter, muss man ja ehrlich sagen. Also es gibt exzellente Richter, es gibt sehr gute Richter, es gibt gute Richter und es gibt aber auch vielleicht den einen oder anderen, der halt rein, sag ich mal, objektiv gesehen nicht so die beste Arbeit macht, vielleicht nicht so ganz viel Sorgfalt an den Tag legt. Und da wäre für mich die spannende Frage, schaffen wir es durch diese KI-Systeme vielleicht so ein Baselining herzustellen, wo das, sag ich mal, das untere Niveau angehoben wird? Das heißt, die Schlechtesten werden dann auch auf ein gutes Niveau angehoben, sodass wir wirklich, sag ich mal, einfach die Mindestqualität sozusagen erhöhen können. Und wie gesagt, das trifft gar nicht so sehr nur auf den juristischen Bereich zu, sondern eigentlich auf alles, auch sicherlich den medizinischen Bereich, auch bei uns sowieso, also ne, im Ingenieurswesen, wenn man jetzt auch Leute befähigen kann, Dinge zu tun, die sie eigentlich vielleicht vorher nicht tun könnten, ist das ja auch nicht nur ein Produktivitätsgewinn, sondern auch ein Qualitätsgewinn. Und das finde ich einfach spannend, weil da gibt es jetzt noch, gibt es die ersten Daten, ersten Studien aus anderen Bereichen, eher aus wirtschaftlichen Bereichen. Aber das könnte halt ein Grund sein, wie auch in China zum Beispiel argumentiert wird, warum denn die KI eingesetzt werden muss, um sozusagen das als sag ich mal, Qualitätsgarant da einzusetzen, ne?
Ja, definitiv. Qualität und auch Effizienz dann in den Prozessen.
Ich habe mir auch im Vorfeld, habe ich ein bisschen recherchiert, weil es gibt ein Thema, da finde ich das Ganze tatsächlich sehr spannend. Nämlich, wenn wir über die Ausnutzung des Strafmaßes sprechen. Also es ist ja so, dass es, auf Basis der Gesetze gibt es ja ein Strafmaß, was für ein Vergehen dann eine maximale Haftstrafe beispielsweise vorsehen kann, die dann der Richter auch in der Theorie aussprechen kann. Und da gibt es aber, sag ich mal, viele Fälle aus der Vergangenheit, wo dann zumindest aus öffentlicher Sicht das Urteil entweder viel zu schwach ausgefallen ist oder viel zu hart. Und da gibt es eine Studie von der Uni Leipzig aus dem Jahre 2024. Die haben sich tatsächlich 86 Urteile angeguckt, wo es um Vergewaltigung ging tatsächlich. Und die haben herausgefunden, dass 46% der Urteile lagen unter 2 Jahren. Und lagen damit im unteren Drittel des Strafrahmens. Das heißt, bei fast der Hälfte der Fälle wird nur bis zu einem Drittel des Strafrahmens das Ganze ausgenutzt. Also wir haben hier keine Normalverteilung, sondern eher eine Verschiebung in den unteren Bereich. Und die sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass da eine Veränderung notwendig sei, also um das Strafmaß besser auszureizen. Gerade bei einer Straftat, die ehrlicherweise natürlich schon sehr hart ist, also das kann nicht leicht bestraft werden sozusagen und da ist das Empören natürlich in der Öffentlichkeit entsprechend groß, wenn das Strafmaß dann so klein ausfällt.
Ja, wir haben in Deutschland haben wir ja das Schuldprinzip, das ja regelt. Das heißt im Prinzip dieses Strafmaß wird einmal durch den Strafrahmen, den du gesagt hast, der im Strafgesetzbuch ja festgelegt ist und natürlich durch die Richterin oder den Richter die dann jeweils gucken, wo man dann landet, unter den oberen Bereich. Und grundsätzlich ist das ja auch richtig. Also das ist ja dann der Ermessensspielraum, um auch Unterschiede zu machen, nicht alles über einen Kamm zu scheren, weil eine gewisse Individualität vielleicht auch drin ist. Ein Beispiel, also stell dir vor, es gibt zwei Diebstähle, jetzt im geringfügigen Bereich vielleicht 100, 200 Euro. Und der erste Täter, der zahlt alles zurück, macht auch Sozialstunden freiwillig und hat sich auch gestellt und ne, also ist total ganz viel Reue und der andere ist ein Wiederholungstäter. Also da weiß man eigentlich schon null Reue und beim nächsten Mal wieder so. Die Tat ist identisch. Das Strafmaß wird es aber wahrscheinlich nicht sein. Dafür hat man eben diese Auslegungssache, weil bei dem einen es nicht hilft, im unteren Drittel zu agieren, weil es halt bisher noch nichts geholfen hat. Ich frage, ob es im oberen Drittel was hilft, sei dahingestellt, aber es ist zumindest noch ein Werkzeug, noch ein Tool, was man versucht einzusetzen dann in dem Bereich. Und so ist es ja ähnlich. Und ich kenne diese Zahlen nur so grob, auch bei Vergewaltigung oder auch Kindesmissbrauch, wo mein Gefühl auch jetzt mal ist, das Strafmaß einfach zu gering. Also du kannst Dinge machen in Deutschland, wo du ähnliche Strafen bekommst. Das ist schon alles irgendwie verquert. Aber wir haben wahrscheinlich den Strafrahmen, als auch dann an der einen oder anderen Stelle wird es auch juristische Punkte geben, die das dann eben anders auslegen lässt. Und da muss man dann nachbessern. Das, was er gesagt hat, da muss halt auch das gepatcht werden. Und das ist in Deutschland relativ aufwendig. Das gehört leider auch zu der Wahrheit dazu, dass es mal Gesetze zu ändern, macht man auch nicht einfach so. Und da müsste man klarer sein, definitiv.
Aber das ist ja eben genau das, was, glaube ich, viele Leute dann nicht verstehen, nämlich es geht ja nicht immer darum, Gesetze wirklich zu ändern, sondern es geht ja eigentlich nur darum zu sagen, okay, warum wird denn das Strafmaß so selten, sag ich mal, warum wird denn die Höchststrafe so selten verhängt? Heißt das, wir haben keine schlimmen Fälle mit dabei? Das müsste man sich natürlich im Detail anschauen, aber meine Vermutung liegt eher nahe, dass es halt ähnlich wie, sag ich mal, bei manchen Lehrern früher in der Schule, ne, wo man halt eine bestimmte Notenverteilung irgendwie immer im Vorhinein schon kannte, dass das vielleicht doch ein gewisser Bias ist, der da sich einschleicht und nicht alleine nur aufgrund der Umstände dann sich verargumentieren lässt. Aber ich stecke natürlich auch zu wenig drin.
Da stecke ich auch nicht drin.
Aber hier zumindest kann man für eine Transparenz sorgen. Diese Systeme könnten, sag ich mal, die Nachvollziehbarkeit vielleicht sogar erhöhen, indem man direkte Vergleiche ziehen kann, indem man wirklich dann die Statistiken auch, sag ich mal, anreichern kann, um Details, um das Ganze nachvollziehbarer zu machen und dann vielleicht auch wieder Grundlage zu bieten für dann doch vielleicht notwendige Gesetzesänderungen.
Ja gut, aber grundsätzlich bei diesem Schuldprinzip stelle ich mir das schon tricky vor, eine KI, wie die das ohne Emotion, ohne sich in, man muss sich ja so ein bisschen in auch vielleicht dann, ich will nicht sagen, in den Täter reinversetzen oder in den Fall oder ins Opfer, ich weiß es nicht. Also irgendwie kommt das einfach zu unterschiedlichen Strafmaßen, ne? Und die Frage ist, wie gut kann die KI das prinzipiell unterstützen?
Ja gut, aber man könnte ja erstmal nur rein von Fakten ausgehen, also jetzt diese emotionale Ebene rausnehmen, sag ich mal, Transparenz herstellen, indem man sagt, okay, wie alt war der Täter, wie alt war das Opfer, welchen Beruf geht der Täter nach, etc. pp., weißt du, also erstmal, sag ich mal, Fakten, die jetzt entweder nur richtig oder falsch sein können, aber natürlich hast du recht, es geht sehr schnell in eine Richtung, wo man dann eben doch wieder diese menschliche Beurteilung benötigt.
Ja, und genau so wie du es ja schilderst, ist ja das Kompass-System aufgebaut, was in den USA ja so diesen Diskriminierungsfällen gemacht hat. Die haben da 137 verschiedene Dinge, also zum Teil auch abstruse Fragen waren da drin, wie viele von den Verwandten oder Bekannten schon mal im Gefängnis waren oder angeklagt waren. Also so Dinge würde man in Deutschland niemals so fragen. Und daraus haben die dann Korrelationen hergestellt.
Ja.
Also das ist schon, ich glaube, dass diese menschliche Komponente zumindest, vielleicht ist auch nur ein Wohlfühlfaktor jetzt bei mir, so dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ja, aber ich glaube, man legt ja schon die Hände, sein Schicksal da so ein bisschen ist ja in den Händen einer Richterin, eines Richters und hofft da zumindest auf eine richtig faire Entscheidung. Von allen Seiten, also ich rede jetzt nicht nur aus Opfersicht, aus Tätersicht, also aus der gesellschaftlichen Sicht möchte man einfach ein faires Strafmaß.
Ja, auf der anderen Seite, ich hatte ja auch recherchiert, wo dann Urteile als zu hart empfunden worden sind und da gibt's natürlich auch zahlreiche Beispiele. Ein Beispiel auch aus dem Jahre 2024, wo eine 65 Jahre alte Frau, die an, ich glaube, rund 40 Klimaprotesten teilgenommen hatte, zu einer Haftstrafe von 1,5 Jahren nicht zur Bewährung verurteilt wurde. Und bei dem anderen Fall, bei einer Vergewaltigung, war es so, dass der Täter zu 2 Jahren, aber auf Bewährung, bestraft wurde. Und ne, wenn man sich das jetzt so als Laie gegenüberstellt, dann fragt man sich, wie kann das sein? Wie kann, natürlich wissen wir nicht, was diese 40 Proteste ausgelöst haben, ob da vielleicht auch Menschen zu Schaden gekommen sind. Aber trotzdem auf den ersten Blick scheint das irgendwie ungerecht,
ungleichgültig zu sein, ja. Aber lass uns mal über das Thema Haftung sprechen, vielleicht im Kontext. Weil jetzt kann man ja wirklich davon ausgehen, dass man jetzt das menschliche, also auch das KI-basierte Rechtsprechung hat. Aber wir kennen das ja auch in der normalen Rechtsprechung. Bisher gibt es Fehlurteile, wo sich später herausgestellt hat, jemand war jahrelang unschuldig im Gefängnis gesessen. Ja. Das sind natürlich krasse Fälle dann, ne? Die damit reinkommen, wie hoch wohl die Akzeptanz ist, wenn das durch eine KI passiert oder was, wie dann das Auflaufen ist. Wir haben ja immer das Beispiel mit dem Autofahren, ne? Wenn die KI einen Autounfall baut, Technik darf nicht einen Unfall bauen. Der Mensch baut täglich hunderte von Unfällen und wir nehmen das hin, ne?
Ja, es ist für mich auch relativ klar geworden, je länger ich darüber nachgedacht habe, ganz einfach, der Mensch kann Verantwortung übernehmen. Den Menschen kannst du zur Verantwortung ziehen. Das System an sich kannst du nicht zur Verantwortung ziehen. Und da kommt nämlich genau diese Frage jetzt ins Spiel. Wer haftet denn, wenn ein solches System einen Fehler macht? Und beim Autofahren kennen wir das jetzt schon relativ gut, die Systeme, die autonomes Fahren anbieten. Aber auch da ist es, glaube ich, immer fallabhängig zu klären, wer haftet denn jetzt? Es muss dann nachgewiesen werden, dass zum Beispiel der Hersteller einen Fehler begangen hat mit dem System oder nicht, oder ob der Mensch vielleicht hätte aufpassen müssen. Deshalb ist es ja beim autonomen Fahren auch immer noch in den meisten Fällen so, du musst deine Hand am Lenkrad haben, du bist verpflichtet, du bist in der Verantwortung, du als Mensch kannst die auch tragen. Und im Rechtswesen wird es sicherlich auch spannend sein, das zu beobachten, ne? Wenn jetzt zunehmend solche Systeme erstmal nur zur Datenvorverarbeitung, zur Unterstützung eingesetzt werden, aber auch da werden Fehler auftreten und treten auch schon Fehler auf, wie zum Beispiel die Halluzinationen, die ich gerade genannt habe. Und wer haftet dann? Also ich glaube nicht, dass die KI-Labore da gerne in die Haftung gehen würden für das, was die KI-Bots produzieren.
Wahrscheinlich nicht.
Aber auch sowas muss natürlich geregelt werden.
Ja, und wir wären nicht die EU, wenn nicht dafür auch schon eine Regelung in Vorbereitung wäre. Tatsächlich habe ich aber noch keine richtigen Einblicke, aber ich habe gelesen, tatsächlich, wir sind eine Erarbeitung einer KI-Haftungsrichtlinie, die praktisch eine Art Ergänzung zum AI-Act dann sein soll, wo genau diese Fragen geklärt werden sollen, wo aber auch so Fragen geklärt werden sollen, wer ist eigentlich Betreiber, wer stellt die Daten zur Verfügung, weil an jeder Stelle kann es ja zu Haftungsproblemen kommen. Klar. Ne? Falsche Daten haben wir schon gehört, Shit in, Shit out, falsche Infrastrukturen, Rechenfehler vielleicht, was auch nicht auszuschließen ist, oder es unsachgemäße Nutzung, weil das Personal oder die Richterinnen und Richter nicht geschult wurden oder falsch geschult wurden. Das alles kann ja zu Fehler führen und an irgendwelchen Stellen zu Haftungsproblemen kommen. Ich persönlich glaube immer bei solchen Dingen am Ende des Tages haftet der Staat. der ist derjenige, der sich am schlechtesten wehren kann und dann irgendwie die Schatulle aufmacht. So ist es ja oftmals ja auch bei jetzigen Fällen so. Wenn Leute dann unschuldig im Gefängnis waren, dann werden sie ja praktisch aus Staatskasse dann entschädigt, und das zahlt ja auch nicht der Richter und der Richterin, aber ich finde den Fall schon spannend, weil auch bei, wenn man sich diese alten Fälle, also gibt es ja immer wieder auch Fälle, wo Leute wirklich jahrelang weggesperrt wurden, unschuldig, dann war es ja nicht so, dass das jemand wissentlich falsch gemacht hat oder grob fahrlässig, bei den meisten Fällen nicht so, sondern der Kenntnisstand war damals einfach ein anderer, ne? Und gerade in den USA, wo ich mit Jurys arbeite, ist das natürlich ganz extrem, weil wenn ich neue Beweise auflege, komme ich in eine ganz andere Richtung, als wenn ich sage, ich kann es gar nicht beweisen, ne? Oder es geht gar nicht dahin. Und das finde ich dann schon krass. Und da werden wir solche Fälle, also die werden wir, wenn, da müssten wir uns eher Gedanken machen, wie können wir solche Fälle eher verringern durch KI, als dass wir sagen, wir holen noch zusätzliche rein, weil das sind einfach ganz bittere Sachen, die einem dann einfach auch so zweifeln lassen an so einem Rechtssystem.
Aber da kommen wir ja jetzt in den Bereich auch der Strafverfolgung, und ich glaube, dazu machen wir eine separate Folge, weil das ist, glaube ich, ein super spannendes Thema. Da sieht es, glaube ich, schon etwas anders aus als jetzt im Bereich der Rechtsprechung. Weil natürlich da auch die Vergangenheit gezeigt hat. Also Dinge, die früher nicht festgestellt werden konnten, können heute über DNA-Proben einfach festgestellt werden. Und wahrscheinlich wird es in Zukunft mehr solcher Dinge geben, die auch gegebenenfalls dann KI-gestützt sind, sodass auch das Thema der Strafverfolgung sicherlich sich auch noch verändern wird.
Ja, spannend.
Aber lass uns doch jetzt mal weg vom eher trockenen Stoff gehen und nochmal so einen Blick in die Zukunft werfen, so ein bisschen das Thema Zukunftsvision anschauen und uns mal fragen, wie haben denn andere das so gesehen in anderen Visionen? Wie sieht es denn im Entertainment-Bereich aus? Da reden wir ja eigentlich ganz gerne drüber.
Ja, ich merke, die letzte Folge, die hat dir besonders gut gefallen, die schwingt noch nach. Aber du hast recht, ne? Viele von den Visionen oder was so im Bereich Rechtsprechung man so im Kopf hat, kennen wir aus Science-Fiction-Filmen, aus Action-Filmen, aus dystopischen Filmen zum Teil, Romanen, aber auch Computerspiele. Aber lass uns mal über Filme heute da sprechen, weil da fällt mir sofort immer als allererstes Minority Report ein. Ne? Also ich weiß nicht, der hat mich auch irgendwie gefesselt damals, da war ich im Studium. Und das spielt ja auch so 2050. Man hat diese, wo ich immer noch nicht verstanden habe, diese Precogs, also diese drei Personen, die in der Lage sind, Verbrechen vorherzusehen, bevor sie passieren, aber so ganz kurz davor. Und die Polizei hat dann eben einen kurzen Zeitraum, das zu verhindern und mehr oder weniger die Personen zu verhaften, bevor sie diese Tat begehen. Und das hält natürlich sofort die große Frage auf, kann man sie dann schuldig sprechen und verurteilt werden? Im Film ist das so, aber faktisch werden ja Leute weggesperrt, was jetzt heute völlig undenkbar ist, die Tat noch nicht begangen haben. Ja. Also das ist sowas, so ein dystopisches Visionsbild, was natürlich wünschenswert ist, weil es dann gar nicht zum Verbrechen kommt, aber irgendwie kämpft man dann doch damit, weil es ohne getan zu haben, jemanden zu verurteilen, spricht schon gegen unseren, also auch gegen meinen persönlichen Rechtsverstand.
Ja, das ist definitiv, also es ist schon eine abgespacede Vorstellung. Und ich glaube aber tatsächlich, es gibt ja auch dieses Predictive Policing und so. Also es gibt da ja schon Unternehmungen, zumindest in die Richtung zu gehen. Natürlich würde man immer noch warten, bis jemand die Tat begeht heutzutage. Aber es wird zumindest versucht, zwar nicht über Precogs, sondern eher über Algorithmen, gewisse Dinge zu antizipieren, vorherzusagen. Und ja, das bleibt sicherlich ein spannender Gedanke, ob wir irgendwann da hinkommen. Also es, für mich klingt das nach purer Science Fiction. Aber ich musste gerade an Judge Dredd denken. Das ist ja, auch so ein Klassiker. So ein Comic, beziehungsweise auch eine Verfilmung oder mehrere Verfilmungen gibt es darüber, wo das Thema Judikative, Exekutive, Legislative ja letztendlich zusammengelegt wird, ne? In Form von Judges, die dann, sag ich mal, direkt verurteilen können vor Ort als Polizisten, Schrägstrich Richter. Und ja, das ist natürlich auch eine sehr seltsame Vorstellung. Das ist, glaube ich, teilweise dann doch schon näher an der Realität als Minority Report leider, wenn wir jetzt mal an einige Länder denken oder auch wirklich jetzt ehrlicherweise gerade mal in die USA gucken, was da passiert hinsichtlich ICE, also dieser Immigrationsbehörde, die offensichtlich halt Leute auf offener Straße dann in Autos reinzerrt und deportieren möchte, wo das Ganze schon ja den Anschein erweckt, dass da die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung vielleicht doch nicht mehr ganz so gut funktionieren.
Ja, also Judge Dredd ist für mich ein Beispiel für null Gewaltenteilung und dafür halt mega effizient und super brutal, weil man ja sehr praktisch auch hängen kann. Also man führt das ja praktisch schon raus, jetzt da sehr ein bisschen übertrieben. Ich muss da immer, wenn also Judge Dredd jetzt gesagt hast, muss ich mal an Robocop auch denken.
Ja,
genau. Gar nicht, weil die beide so Helme aufhaben, aber so, weil dort ja auch dieses Thema Technologie so stark immer mit reinspielt in diesen Filmen und damit natürlich die Rolle, wer stellt diese Technologie her? Und wer stellt, also sind das dann Tech-Konzerne? Bei Robocop ist es ja so, dass ja die Stadt Detroit sogar die Polizei outsourced an einen Tech-Konzern, der sagt, ich mache das hier mit Robotern und mit technischen Systemen und das wirkt natürlich, Robocop ist ja noch ein etwas satirischer Film, aber ich habe neulich gelesen, dass Amazon tatsächlich auch schon eine Polizeidrohne angemeldet hat, also so ganz unwahrscheinlich, dass die Tech-Konzerne dieses Thema da gar nicht auf dem Schirm haben. Das scheint es nicht zu sein. Also da scheint schon für die auch spannend zu sein, da reinzugehen.
Das ist definitiv, technologisch wird da sehr viel kommen. Ob das dann auch gesetzlich erlaubt ist und sich durchsetzen wird, das ist dann natürlich eine andere Frage. Das, was du aber ansprichst, das Lustige ist, dass das Gefängnissystem in den USA funktioniert. Also das ist ja komplett privatisiert, das ist ja eine Industrie. Und auch das steht ja in starker Kritik, weil dadurch sind natürlich die Incentivierungen da. Also es ist ja ganz absurd, aus unserer Sicht zumindest gesprochen, es ist ja absurd, das Gefängnissystem zu privatisieren, weil du willst ja damit kein Geschäft machen. Das würde ja gar keinen Sinn machen, mit dem Gefängnissystem Geschäft zu machen. In den USA ist es Realität und ich glaube, 1% der Bevölkerung sitzt da hinter Gittern.
Ja, und ich glaube jetzt auch gerade bei der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA ist auch ein sehr hoher Prozentsatz, dass jemand schon mal im Gefängnis war. Also man ist da deutlich schneller. Also in Deutschland hat man das Gefühl, es dauert dann zu lange oder bis man dann hinkommt. Aber das hat schon eine gewisse Absurdität. Sollte nicht in so eine Richtung laufen.
Und vielleicht ist da auch ein Punkt, wo eine zu hohe Effizienz tatsächlich
ja, kontraproduktiv
gefährlich ist, ja. Weil du dann nicht mehr die Möglichkeit hast, zu korrigieren und einzugreifen. Ne? Also wenn es so ein Selbstverstärkungseffekt eintritt, wenn plötzlich, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben alles privatisiert und die Systeme haben bestimmte Incentives und sollen Gewinn abschöpfen, und plötzlich werden einfach mehr Menschen verknackt für Kleinigkeiten, einfach weil das System sein Optimierungsziel erfüllt.
Wird auch mehr finden, mehr verurteilen, ja. Und dergleichen. Das ist definitiv so. Effizienz schlägt dann alles.
Ja. Ja, definitiv. Ist schon irgendwie ein sehr, sehr düsterer Gedanke.
Ja, absolut.
Total Recall ist mir auch noch eingefallen. Da ist ja, das hat zwar nur am Rande was damit zu tun, aber am Anfang gibt es so eine coole Szene, wo er durch so eine Art Röntgengerät läuft und durchleuchtet wird. Und das ist halt auch so ein Symbol dafür, wie natürlich technische Systeme sich entwickeln können. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo wir dann, wenn wir über das Thema Strafverfolgung vielleicht nochmal im Fokus sprechen, nochmal drauf eingehen, wie solche Systeme dann tatsächlich im Alltag integriert werden und wir uns vielleicht irgendwann auch daran gewöhnt haben werden. Auch das Thema Facial Recognition spielt sicherlich eine Rolle, wo es natürlich jetzt auch im Zuge des AI-Acts in Europa zumindest starke Einschränkungen gibt, in anderen Ländern, aber das zum Alltag gehört. Ne? Also, dass du flächendeckende Videoüberwachung hast, dass du auch Gesichtserkennungssysteme hast und sowas kann natürlich für eine deutlich höhere Effizienz sorgen, dass man sehr viel schneller Täter finden kann. Gibt natürlich aber auch immer so ein mulmiges Gefühl, absolut, wenn man jetzt hier aus deutscher, sehr datenschutzzentrierter Sicht draufschaut.
Ja, total. Ich muss da noch vielleicht zuletzt noch mal einen anderen Film denken, der jetzt weniger actiongeladen ist. Gattaca, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Aber den tatsächlich ich, noch nie gesehen.
Ganz gut, also in so einer nahen... Ich weiß gar nicht wann, aber auf jeden Fall auch ein zukunftsorientierter Film, also irgendwo in der Zukunft, da wird man praktisch nach der Geburt gleich einem Gentest unterzogen. Und dann kommt dann praktisch gleich Lebens- und Leistungsprognose. Also man wird praktisch einem Job zugeordnet,
okay,
mit dem aufgrund deiner Gene. Und dann ergibt sich so eine gesamte soziale Ausweiskarte für einen. Und in dem Film geht es eigentlich darum, dass der Hauptdarsteller, der fälscht sein genetisches Profil. Also der hat einen Bruder, der ist super talentiert und er eben nicht. Aber sein Bruder, der stirbt, glaube ich, der trinkt, meine ich. Und er übernimmt dann mehr oder weniger dem sein Profil und kämpft sich so hoch bis zum Astronauten, was so die Krönung ist, was so eigentlich er mit seinen Genen und dem alles nicht machen könnte. Und das zeigt einfach, dass man umso technologischer man das Ganze hier auch macht, von den Gesetzen und dergleichen, umso mehr wird sicherlich auch die Energie wieder sein, das zu umgehen, die Lücken zu finden. Und ich finde dann tatsächlich eigentlich so die Klarheit und Einfachkeit, gerade von Rechtsprechung, wiederum ganz, ganz wichtig. Und nicht, dass wir dann hier mit Technologie Dinge dystopisch gestalten und mit Technologien wieder dort versuchen, Auswege rauszufinden. Ich glaube, in die Richtung soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Und da bin ich dann heute jetzt so nach der ganzen Folge irgendwie doch auf der Seite der Juristinnen und Juristen. Es muss nicht so schnell gehen. Wir machen das alles mit Menschenverstand und mit Ordnung und überstürzen an der Stelle auch nichts, weil man, glaube ich, in dem Bereich auch so Dinge vielleicht anders, als wir es gewohnt sind, nicht zu schnell vorpreschen soll, weil man kann sie nicht einfach rückgängig machen. Sie müssen schon gut durchdacht sein.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe jetzt fast die Überlegung, ob ich nicht nochmal Jura studieren sollte, vielleicht noch einen sicheren Job in 10 Jahren zu haben. Aber ich glaube, was mir jetzt auch nochmal bewusst geworden ist, wir stehen, was das angeht, ja nicht im Wettbewerb mit jemand anderes. Ne? Also die Rechtsprechung ist etwas, was wir definieren als demokratisches Land und dadurch hat man natürlich ganz andere Spielregeln und ich glaube tatsächlich, obwohl technisch vieles möglich ist, wird sich so vieles vielleicht doch nicht so schnell verändern, einfach weil wir sagen, nein, das so darf nicht so sein, es soll nicht so sein und dann eine ganz andere Entwicklung eintreten wird, als wir wahrscheinlich in der Wirtschaft sehen werden.
Absolut. Ja, es hat total viel Spaß gemacht, wieder über das Thema zu sprechen. Wir könnten jetzt noch über Games und weiß ich was, aber ich glaube, das lassen wir jetzt. Da wollen wir eh noch eine eigene Folge machen. Ich finde, ich konnte mir jetzt selber, also ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, aber mir selber eigentlich hier jetzt ganz schön zeigen, Gerechtigkeit braucht eben mehr als nur Datenverarbeitung, sondern ja, am Ende des Tages Kontext, auch ein Einfühlungsvermögen und manchmal eben auch einen zweiten Blick. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Eine Sache, die mir dazu noch einfällt tatsächlich, und zwar, ich habe darüber sehr viel nachgedacht, was uns von einer KI wirklich unterscheidet. Und mir persönlich ist eine Sache aufgefallen, nämlich dieses, du stehst unter der Dusche und dir kommen plötzlich irgendwelche Gedanken ein. Also auch die Zeit, die Verarbeitung, die wir teilweise unbewusst machen. Und das trifft auch auf die Rechtsprechung absolut zu, nämlich Es ist ja absichtlich nicht schnell, damit man nicht schnell ein Urteil fällt, sondern damit eben diese Zeit den Leuten auch gegeben wird, darüber nachzudenken und vielleicht zu reflektieren und bestimmte Verknüpfungen zu bilden, die einfach vielleicht in der Kürze der Zeit gar nicht erfolgen würden. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir uns grundsätzlich natürlich, aber auch vor allem jetzt in diesem Themenfeld vor Augen führen können, um zu verstehen, warum es manchmal tatsächlich sinnvoll ist, nicht so schnell wie möglich etwas zu machen, nur weil es vielleicht technisch machbar ist, sondern doch dem Ganzen etwas Zeit und Raum zu geben, weil dadurch unsere menschliche Fähigkeit vielleicht nochmal deutlich höher und deutlich besser ist als die KI.
Ja, bei geschworenen Prozessen ist es ja auch so, das ist ja aus Filmen mit, dass die Geschworenen ja eingesperrt werden über einen längeren Zeitraum und nicht, ja. Das eigentlich nicht gern gesehen ist vom Richter, wenn die dann irgendwie nach 4 Stunden wieder rauskommen und sagen, wir haben das Urteil gefällt, dann habe ich das schon ein paar Mal jetzt wahrgenommen, dann schickt er die wieder rein und sagt, nehmt euch mal ein bisschen Zeit dafür. Ne? Ja. Das ist nichts, was man jetzt überstürzen muss, sondern guckt es nochmal aus verschiedenen Perspektiven an. Also ich glaube, das ist etwas, was, ja, glaube ich, wichtig ist. Ne? Und würde mich auch mal interessieren, was ihr so meint, was ist für euch akzeptabel? Wie steht ihr zu dem Thema KI und Rechtsprechung? Ist das ein reines Effizienzthema? Ist es etwas, was man, ja, wo wir jetzt eher so die Blicke haben, so zum Urteil ist es, glaube ich, noch ein weiter Weg hin. Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Ja, und vor allem, falls ihr in dem Bereich tätig seid, auch gerne so ein paar Erfahrungsberichte.
Korrigiert uns.
Was setzt ihr da schon ein? Was ist eure Erfahrung? Sowas wie Deep Research beispielsweise von den verschiedenen Anbietern. Bringt euch das was? Oder wenn ihr da mit einem Expertenblick draufschaut, sagt ihr, ja, ist alles relativ oberflächlich und hilft mir nicht weiter. Ich kann natürlich immer nur aus Ingenieurssicht auf die Dinge gucken und das bewerten, was da dann entsprechend bei rauskommt. Von daher fände ich das super spannend, einmal auch aus euren Bereichen Erfahrungsberichte zu hören.
Ja, und ihr seid auf alle Fälle unsere Richterinnen und Richter und euer Urteil in Form einer Rezession oder Bewertung, darüber würden wir uns auch freuen. Unsere Community wächst ja
geht
so
nicht, geht
langsam.
Geht nicht zu hart mit uns ins Gericht.
Also von daher nochmal vielen Dank auch an Chiara. Mir hat das total viel gebracht hier, ja. Diese Einordnung. Ich glaube, so klar hätten wir es in 2 Stunden nicht auf den Punkt bringen können. Von daher vielen Dank und in der nächsten Folge werden wir den Gerichtssaal wieder verlassen und uns auf ein anderes Thema einstimmen.
Ja, wir verabschieden uns in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.